dass mein Mund deinen Ruhm verkündet. Amen. Lieben, was ist Christsein? Das ist ja so eine große Frage. Und in letzter Zeit habe ich immer wieder gesagt, die einfachste Definition, die mir jedenfalls einfällt, lautet Jesus folgen. Keine Definition im strengen Sinn, aber eine einfachste Beschreibung. Wenn wir davon reden, dass wir Christen sind, dann geht es nicht um irgendwas Kulturelles oder in welchem Raum der Welt wir aufgewachsen sind oder was wir für eine Ethik für richtig halten oder was wir für Lieder singen und so weiter. Das ist alles, fließt dann daraus hoffentlich. Aber es geht im Kern darum, Christen sind Menschen, die Jesus folgen, die ihn gehört haben, dass er sie ruft. Jesus ruft jeden Menschen, ihm zu folgen, in die Gemeinschaft mit ihm, in die Liebesbeziehung mit ihm und dem Vater hineinzukommen und dann mit ihm auf dem Weg zu sein, zu hören, was er sagt, das zu tun, zu schauen, wohin er unterwegs ist, mit ihm auf dem Weg zu sein. Das ist das, das ist nicht irgendeine extra Kategorie von Christen, sondern das ist das, was die Bibel als Christsein beschreibt. Und wir haben die letzten Wochen vor Weihnachten vor allem immer wieder darüber gesprochen und wollen das gerne fortsetzen. Wir können mal das Bild auch mit dem Thema von heute gerne auch an die Wand schmeißen. Wir sind ja in dieser Reihe, wo es um das Thema geht, folge mir nach. Und da gehen wir weiter. Wir haben Ende November angefangen und Christoph Bergfeld war hier aus Wetzlar und hat uns mit der Frage konfrontiert, die wir uns immer wieder neu stellen sollen und dürfen. Was ist mein nächster Schritt? Was heißt es heute für mich ganz praktisch und morgen und übermorgen? Was heißt es für mich ganz praktisch, Jesus zu folgen? Ich laufe ja nicht durch Galiläa wahrscheinlich, aber ich höre ihn, ich nehme seinen Willen wahr. Wie kann ich dem heute gehorchen? Wie kann ich heute auf dem Weg sein mit ihm? Und darüber, das habe ich dann fortgesetzt Anfang Dezember und habe darüber gesprochen, dass dann Gehorsam nötig ist. Wenn ich sage, ich folge Jesus und er geht irgendwo hin, dann setzt es voraus, dass ich dann da auch hingehe. Dass ich nicht nur sage, das ist ja interessant, so habe ich das noch nie gesehen. Gut, dass wir mal darüber diskutiert haben. Sondern dann setzt es voraus, dass ich ihm tatsächlich folge. Ja? Macht Sinn irgendwie, wenn man das Bild vor Augen hat. Und Matthias hat die Reihe fortgesetzt, hat darüber gesprochen, dass wir da auf diesem Weg nicht allein unterwegs sind. Dass es nicht nur ich und mein Jesus ist, sondern dass er uns in Gemeinschaft stellt mit anderen Christen. Und haben darüber gesprochen, wie kann diese Gemeinschaft aussehen. So, und da wollen wir weitermachen. Und heute geht es mir darum, dass es nicht nur um meine Nachfolge geht. Also ich folge meinem Jesus. Ich habe Jesus als meinen persönlichen Herrn und Heiland angenommen, so sagen wir das manchmal, und betonen sehr dieses Persönliche. Und es ist auch wichtig, ist richtig, dass es nicht unpersönlich ist. Manche, die vielleicht keinen Stress wollen, in Diskussionen sagen, also für mich ist Jesus der Weg und die Wahrheit und das Leben. Ja, und das ist ja auch richtig, aber eben nicht nur für dich. Und wir laufen in unserer Kulturgefahr, in ein sehr individualistisches Christsein reinzukommen. Ich und mein Jesus. Ja, ich will dir gar nicht sagen, dass das für dich auch die Wahrheit ist, aber für mich ist es die Wahrheit. Und das passt sehr gut in unsere Zeit. Du hast deinen Glauben, ich habe meinen Glauben. Das Problem ist nur, es passt nicht zu Jesus. Weil es ist nicht das, wozu er uns gerufen hat. Übrigens auch, wenn wir haben jetzt schon über Gemeinschaft gesprochen. Wir sagen, ja, wir sind doch auch als Gemeinschaft unterwegs. Aber auch diese Gemeinschaft kann sehr für sich sein. Wir sind hier die sich einig sind. Und wir haben unseren Glauben und die da draußen, die machen irgendwas anderes und es bleibt statisch. Das ist die Gefahr. Ich sage nicht, dass es so ist, aber das ist die Gefahr. Ja? Da kommt keiner rein und keiner raus. Das ist nicht das, was Jesus uns aufgetragen hat. Denn er hat von Anfang an etwas anderes im Schilde geführt. Nicht nur die Begegnung mit Einzelnen. Wir betonen das zu Recht, dass Jesus sich Zeit nimmt für den Einzelnen. Ja, Heidi Baker sagt, stop for the one, auch wenn sie einen Dienst hat mit Tausenden und Zehntausenden von Leuten. Immer wieder für den einen sich die Zeit nehmen. Ich war am Montag im Markus-Theater hier von der SMD, großartige Aufführung, tolle Sache. Und da wurde das ganze Markus-Evangelium in einem Theaterstück an einem Abend, ganz klasse. Und da wurde das so gezeigt, Jesus im Gewühl der Menschenmenge, und er fragt plötzlich, wer hat mich angerührt? Und seine Jünger sagen so, ja Jesus, also guck dich mal um, ne? Er ist hier knallvoll mit Menschen. Und sagt, nein, er hat gemerkt, da war eine Person. Und so ist er immer wieder. Und doch bleibt Jesus nicht bei der einzelnen Person stehen, sondern von Anfang an geht es ihm darum, eine Bewegung in Gang zu setzen. Wenn ihr ein Wort euch merkt heute, dann ist das Bewegung. Ja, nicht nur, weil wir Neujahrsvorsätze und so, sondern es geht um eine Bewegung. Wir sehen das schon gleich am Anfang. Wenn du Johannesevangelium losliest, die ersten Begegnungen, die Jesus hat mit Einzelnen, führen schon zu Bewegung. Da ist ein Andreas, der Jesus kennenlernt. Und er geht heim und holt seinen Bruder Simon, der später dann den Namen Petrus kriegt. Und wir wissen, was aus dem geworden ist. Da ist ein Philippus und der geht zu seinem Freund Nathanael. Und so, da geht es sofort weiter. Da ist nicht nur ein Einzelner, der sagt, ich hatte eine spirituelle Erfahrung, aber die kann ich eigentlich niemandem erzählen, das ist so zu persönlich, sondern das hat sie sofort in Bewegung gesetzt. Ich habe jemanden kennengelernt, du musst den auch kennenlernen. Das ist der natürliche Impuls, wenn Menschen Jesus treffen. Es gibt dann die Geschichte später von diesem Besessenen, der in Grabhöhlen haust, den Gerasener. Ja, mit der Legion von Dämonen, dramatische Geschichte. Was interessant ist an dieser Geschichte, und vieles interessant, aber für uns heute, am Ende, als er dann frei ist von den Geistern, sagt er, Jesus, ich will mit dir kommen. Denkt so, super, darum geht's doch. Und Jesus sagt, nein, bleib hier, geh zurück zu deiner Familie. Erzähl hier, das ist ein heidnisches Gebiet, Dekapolis, erzähl hier, was ich an dir getan habe. Sonst sagt er den Leuten oft, erzähl's keinem, aber hier sagt er, erzähl's weiter. Er möchte nicht einfach eine weitere Person nur in seinem Jüngerkreis haben, plus eins, sondern er will, dass dieser Mann das ausbreitet, mal 5, mal 10, mal 20, dass Multiplikation geschieht. Und später sehen wir, dass auch in diesen Gebieten Menschen offen sind für das Evangelium. Wahrscheinlich, weil er da vorgearbeitet hat. Und dann sehen wir es bei den Jüngern selbst. Sie sehen und staunen, was Jesus für tolle Wunder kann und so, dass er toll dabei zu sein. Und irgendwann sagt Jesus so, heute seid ihr dran. Jetzt geht ihr mal los. Das war auch sehr schön in dem Theaterstück. Die guckten sich so an, so, was, ich soll jetzt, ne? Das ist genau der Punkt. Sagt so, Evangelium verkünden. Kranke heilen, Dämonen austreiben, jetzt seid ihr dran. Also er sendet sie aus. Das ist Mission, ne? Haben wir schon mal gehört. Er will eine Bewegung in Gang setzen, dass nicht nur er dann immer derjenige ist, der da ist. Natürlich tut er es dann durch seine Jünger. Aber dass sie selber in Gang kommen. Das sehen wir bei Jesus vom Anfang an. Wir könnten das fortsetzen, die Reihe. Und wir sehen, dass er es bis ans Ende durchzieht. Man sagt ja, letzte Worte großer Männer oder großer Frauen haben ein besonderes Gewicht. Ja, so, da ist nochmal vielleicht die Summe drin, so, was war mir besonders wichtig. Und es ist wichtig auch in der Bibel. Wir schauen, was steht am Ende. Nicht die allerletzten Worte von Jesus vor der Himmelfahrt, aber doch am Ende, da macht er dieses Anliegen nochmal deutlich. Es geht um eine Bewegung. Und wir können dann weitergehen im Neuen Testament und machen wir gleich, gucken uns auch den Paulus an, der sich von Jesus hat in Bewegung setzen lassen und schauen, was steht bei ihm am Ende. Was sind auch nicht seine ganz letzten Worte, aber was ist so das Vermächtnis? Und ich würde das für mich so formulieren, und wir schauen uns gleich die Bibeltexte dazu an, als These mal formuliert und schaut, ob ihr da mitgehen könnt. Gott will jeden von uns nicht nur als einzelne Nachfolger, Er will jeden als Nachfolger, klar, aber er will jeden von uns nicht nur als einzelnen Nachfolger, sondern als Teil einer Bewegung, einer wachsenden, sich multiplizierenden Bewegung von Jesus-Nachfolgern, die gemeinsam die Welt verändern. Ja, könnt ihr mir folgen? Wie ist das bei Jesus am Ende? Matthäus 28 ist euch bekannt, den allermeisten von euch. Deshalb lese ich es nochmal. Matthäus 28, 18 bis 20. Jesus trat herzu und sprach zu ihnen: Mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Darum geht hin, macht zu Jüngern alle Völker. Tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehret sie halten alles, was ich euch befohlen habe. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Also wunderbare Verheißung seiner Gegenwart. Diese Verheißung haben die Menschen, die sich mit Jesus auch auf den Weg machen übrigens. Und wenn wir uns das genau angucken, ich will jetzt nicht alle Details aufgraben, aber wenn wir es uns genau angucken, sehen wir auch von der Sprache her der eigentliche Befehl in diesen Sätzen. Also im Deutschen sind da, ich glaube, vier Imperative, vier Befehle. Eigentlich ist da nur im Griechischen ein Befehl, ich will euch nicht mit Vokabeln langweilen, Grammatik, aber ein Befehl und dann drei andere Verben, ja, Tu-Wörter, kennt ihr, die das beschreiben. Wie wird dann dieser Befehl ausgeführt? Der eigentliche Befehl ist nicht geht hin, was hier am Anfang steht, sondern macht zu Jüngern. Das ist im Zentrum. Das ist der zentrale Auftrag. Und sie kannten diesen Begriff jetzt schon. Ja, für uns ist das so, halt so in dem Ganzen des Evangeliums. Bis jetzt waren Jünger eben die, die Jesus folgen, die mit ihm da durch die Lande ziehen. Und jetzt sagt er zu ihnen, und es ist schon deutlich, dass er sie verlassen wird, so, jetzt sollt ihr andere, Menschen aus allen Völkern, zu Jüngern machen, so wie ihr welche seid. Ihr sollt euch sozusagen verdoppeln, vervielfachen. Das, was ihr seid, Menschen, die mir folgen auf der ganzen Welt, in allen Völkern. Das ist der zentrale Auftrag. Und ja, bisher war das ja mehr so diese Übungsrunden, die sie schon gedreht hatten bei den Jüngeraussendungen. Aber jetzt wird's ernst. Und dann beschreibt er, wie das aussehen soll, was da passieren soll, wenn sie Menschen zu Jüngern machen. Da, ja, indem ihr hingeht, natürlich. Wir können nicht darauf warten, dass Menschen zu uns kommen. Ich glaube, es ist gut, wenn christliche Gemeinde auch öffentliche Veranstaltungen hat, wo Menschen auch einfach hinkommen können. Aber wir können nicht einfach sagen, na, wir sind doch offen für alle und steht ja in kirchlichen Nachrichten, in der oberhessischen Presse. Also wir haben unseren Auftrag erfüllt, sondern Gott sendet uns, dass wir hingehen an die Hecken und Zäune, zu unseren Nachbarn, vielleicht ja, zu den Kollegen in der Kantine, dass du nicht nur mit der einzigen christlichen Kollegin da sitzt, abgekapselt vom Rest, oder auch an die Enden der Welt. Gott sendet immer noch Menschen in alle Welt und wir brauchen das nach wie vor. Eben vor dem Gottesdienst hat sich hier der Missionsgebetskreis getroffen, freue ich mich sehr drüber. Wir haben in den letzten Jahren oft davon gesprochen, dass jetzt die ganze Welt, alle Völker nach Deutschland kommen und das jetzt alles viel leichter ist. Das ist zum Teil richtig, aber das hebt den anderen Auftrag nicht auf, immer noch hinzugehen. Also, geht hin, das steht weiter. Und das fängt an damit, dass du über die Straße gehst. Oder einmal quer durch die Mensa oder ja, durchs Klassenzimmer. Dann ist hier vom Taufen die Rede. Tauft sie im Namen des dreieinigen Gottes. Tauft sie hinein in die verbindliche Gemeinschaft mit dem Vater und mit anderen Christen. Es geht nicht darum, dass einer auf der Straße irgendwo mal sein Leben Jesus gegeben hat. Und das ist der Anfang, dann geht es da weiter. Ja, wie geht es jetzt weiter, dass er Jesus folgt? Und das Dritte, was er nennt, indem ihr lehrt. Wir sollen lehren. Und jetzt müssen wir aufpassen. Und wer neulich da war, der hat es schon mal von mir gehört oder schon häufiger. Was sollen wir sie denn lehren? Was ist das Curriculum? Was ist das Programm? Aha. Lehrt sie, es zu befolgen. Nicht nur, aha, das ist ja interessant, das hat Jesus alles befohlen. Da muss ich jetzt mal ein Wortstudium machen, was befehlen heißt, was gehorchen heißt, auf Griechisch und auf Deutsch. Das kann alles ganz nett sein, sondern lehrt sie, es zu tun. Ja, es geht wieder um Gehorsam, es geht um das Tun. Und jetzt ich habe gesagt, es geht um eine Bewegung. Wir können jetzt zurückgehen durchs ganze Matthäusevangelium. Jesus hält da 5 große Reden, die Bergpredigt, die Aussendungsrede und so weiter. Und er bezieht sich sicherlich auf alle diese Dinge, die er gesagt hat. Und zum Schluss natürlich auch genau diesen Auftrag, den er ihnen gerade erteilt. Auch das gehört zu dem, was er den Jüngern befohlen hat. Und das sollen sie weitertragen. Also es gab immer wieder Theologen, selbst große Reformatoren, die gesagt haben, der Missionsbefehl galt nur den Aposteln. Natürlich, die waren erstmal die Ersten, die da waren. Aber im Missionsbefehl steckt schon drin, ja, gebt diesen Befehl weiter, der ist Teil des Programms sozusagen. Versteht ihr, da ist eine Kettenreaktion eingebaut, wenn es richtig läuft. Das Ziel ist nicht, Publikum zu generieren, was dann goldenen Worten lauscht. Auf Englisch sagt man Pew Warmers, ja? Also so Bankwärmer, kennt ihr das? Sondern, wie viele Leute hast du in deiner Kirche? Und so, wow, so viele. Oh, du Armer, so wenig. Nein, es geht darum, dass Menschen selber wieder lernen, es zu tun. Selber wieder losgehen. Und der Kreis immer weiter zu gehen. Also, da schließt sich sozusagen der Kreis oder er dreht sich immer weiter. Macht zu Jüngern und das heißt, lehrt sie, andere zu Jüngern zu machen. Und das schließt ein, dass sie lehren, wieder andere zu Jüngern zu machen und so weiter. Versteht ihr, wie da die Bewegung in Gang kommt. Und ganz ähnlich sehen wir das bei Paulus und da springen wir hin. Jetzt habe ich übrigens gar keine Uhr mehr, also ich übernehme keine Verantwortung. Aber sie ist in Arbeit. 2. Timotheus 2,2 kann man sich sehr gut merken und werdet ihr in nächster Zeit häufiger hören, könnt ihr es euch noch besser merken. Also 2,2,2. Das ist der 2. Timotheusbrief. Ich hatte eben von den letzten Worten gesprochen. Paulus ist ziemlich am Ende seines Dienstes und seines Lebens. Schreibt aus dem Gefängnis an einen seiner engsten Jünger, Nachfolger, Mitarbeiter Timotheus. Und er sagt ihm nicht nur, halte du durch, ja, mach du, dass du es gut machst und so, sondern er sagt wieder, gib es weiter. Und das ist 2. Timotheus 2,2. Was du von mir gehört hast vor vielen Zeugen, das, können wir sagen, das halte fest, da bleib dran und so, das wäre ein guter Auftrag, ne? Soll er sich ja auch. Aber dann, da geht's weiter. Das befiehlt treuen Menschen an, die tüchtig sind, es zu tun, ja, und nicht nur, sondern die tüchtig sind, auch andere zu lehren. Seht ihr, was hier passiert? Also, was wir hier sehen, in diesem einen Vers, sind 4 Generationen von Jüngerschaft. Da ist Paulus, und er hat den Timotheus trainiert, hat ihn als jungen Kerl mitgenommen auf seinen Missionsreisen. Er war ihm einfach dabei und hat zugeguckt und irgendwann selber gemacht. Und irgendwann konnte er ihn in der Stadt lassen und sagen, jetzt kümmerst du dich hier um die Gemeinde. Also Paulus, Timotheus. Und der soll jetzt das, was er von Paulus gelernt hat, soll er nicht sagen, ja, ihr hättet den Paulus hören müssen. Ich kann das gar nicht so wiedergeben. Aber das war so super, wenn der gepredigt hat. Da waren die Tausenden und so, aber das ist solche Leute gibt es ja heute nicht mehr. Nein, das ist eigentlich Untreue, wenn wir es so machen. Sondern, was du von mir gehört hast, das befiehl treuen Menschen an, 3. Generation. Paulus, Timotheus, treue Menschen, die tüchtig sind, auch andere zu lehren, 4. Generation andere. Und was sollen diese anderen machen? Natürlich die Geschichte weitertragen. Und wenn da jeder nicht nur einen trainiert, sondern jeder mindestens 2 trainiert, ja, können die Mathematiker euch vorrechnen, was dann passiert. Da entsteht eine Bewegung, da entsteht ja eine Lawine. Und wenn ihr, ja, die Historiker fragen sich bis heute, wie konnte so eine kleine jüdische Sekte wie das Christentum sich so schnell im ganzen Mittelmeerraum ausbreiten? Innerhalb von 300 Jahren praktisch die gesamte bekannte Welt umkrempeln. Und das ist ein Teil des Geheimnisses. Dass hier weitergetragen, Menschen zu Jüngern gemacht wurden, die Menschen zu Jüngern machen. Niemand ist nur Endverbraucher im Idealfall. Niemand ist nur Konsument. Wir haben so ein tolles Angebot von christlichen Programmen. Und im Internet findest du hunderte von Leuten, die viel besser predigen als ich. Und du musst noch nicht mal aus der Haustür raus. Ja, kannst dir das alles reinziehen. Aber niemand soll nur Endverbraucher sein, nur Konsument sein. Sondern nochmal, Gott will jeden von uns nicht nur als einzelne Nachfolger, sondern als Teil einer Bewegung, die wächst, die sich multipliziert, von Bewegung von Jesus-Nachfolgern, die gemeinsam die Welt verändern. Wir haben hier eine Situation in Marburg, wo viele Menschen immer wieder neu in die Stadt kommen und irgendwann auch wieder gehen. Ja, Unistadt, Ausbildungsstadt, hohe Fluktuation. Ich habe gelernt, das als Geschenk anzunehmen und nicht drüber zu jammern. Also den Teil, dass die gehen natürlich. Und wir profitieren immer wieder davon als Gemeinde, was Menschen anderswo gelernt haben. Das ist toll, wenn Leute reinkommen, die schon woanders geleitet haben, die schon woanders toll mitgearbeitet haben, die geistlich gut drauf sind und so. Und da freut man sich natürlich, wenn die dann vielleicht sogar hier in die Gemeinde reinkommen, mitarbeiten wollen. Herzlich willkommen, auch weiterhin. Nur ich will bekennen, dass wir uns manchmal viel zu sehr darauf ausgeruht haben, dass die vorher schon fit waren. Ja, dass die schon geistlich reif waren. Andere kommen, sind halt vielleicht nicht so stabil. Die sind auch willkommen, klar, aber das sind eben nicht so tragende Säulen. Ich glaube, wir müssen viel mehr diesen Auftrag ergreifen. Sagen nicht, oh, du bist gut drauf, super, dann kannst du hier was Gutes machen. Sondern du fängst gerade erst an, überhaupt dich zu sortieren. Wie kann ich dir helfen? Wie können wir dich aufbauen? Dass du, wenn du aus Marburg weggehst, vielleicht manche bleiben ja sogar, Halleluja, aber wenn du aus Marburg weggehst, dass dann die Nächsten sich freuen, wo du hinkommst. Einen Auftrag, glaube ich, Menschen aufzubauen. Wir freuen uns über die, die schon woanders aufgebaut wurden, aber die können auch noch weiter wachsen. Aber wir haben einen Auftrag, Menschen aufzubauen und fit zu machen, dass sie wieder andere aufbauen können. Da sind wir wieder in diesem Kreislauf drin. Ich träume von einer Gemeinde von Nachfolgern, die Menschen zu Nachfolgern machen. Die Menschen zu Nachfolgern machen. Die Menschen zu Nachfolgern machen. Ich kann das beliebig fortsetzen. Ich freue mich, wenn wir da dieses Jahr und auch in den nächsten Wochen, wenn wir in dieser Kampagne unterwegs sind, folge mir nach, wenn wir da weiterkommen auf diesem Weg, als Einzelne und als Gemeinde. Das beantwortet übrigens auch zwei Fragen, die immer mal wieder so rumkreuzen. Manchmal, das ist jetzt länger her, wurde ich gefragt, ist denn euer Ziel, dass ihr Menschen erreicht, die noch keine Christen seid, oder wollt ihr mehr Christen zurüsten als Gemeinde? Die richtige Antwort auf die Frage ist natürlich ja. Und eigentlich sind das auch nicht zwei verschiedene Dinge. Natürlich ist ein Unterschied, ob jemand schon Jesus angenommen hat oder nicht. Aber dieser Ruf in die Nachfolge, der fängt mit dem ersten Schritt an, wo du überhaupt anfängst, über Jesus nachzudenken. Und er hört auf, frühestens, wenn Jesus wiederkommt. Ja? Und irgendwo auf diesem Weg kommt dieser Schritt, dass ich sage, ja, ich will ganz zu Jesus gehören. Aber dann geht es weiter. Es ist ja nicht, die einen sind noch nicht drin und die anderen sind schon drin und haben jetzt ihren Sitzplatz mit der Messingplakette oder ohne. Sondern wir sind miteinander auf dem Weg. Und der Ruf, Menschen zu Jüngern zu machen, gilt für jeden, der Nachfolger Jesu schon ist. Auch da bleiben wir auf dem Weg. Ja, also wenn wir sagen, wir sind eine Gemeinde, die von Jesus-Nachfolgern, die Menschen in die Nachfolge rufen, dann bezieht sich das auf Leute, die sich schon als Christen bezeichnen würden und die es noch nicht tun. Weil allen dieser Ruf gilt. Weil Jesus all diese Menschen haben will. Und das beantwortet auch die Frage, wozu braucht man eigentlich Gemeinschaft? Wozu braucht man eigentlich Gemeinde? Es gibt viele Dinge, die kannst du eben zu Hause machen, kannst sie aus dem Internet ziehen oder sonst wie Bücher lesen. Ich liebe Bücher. Aber dieser Prozess von Jüngerschaft, der braucht Beziehungen. Der braucht das, dass Leute dich kennen. Dass du Leute kennst, dass Leute dir was sagen dürfen. In dein Leben hineinsprechen können. Dankeschön. Ich kriege per Filzstift die Uhrzeit gezeigt. Das ist gut. Ja, wir brauchen diese Beziehung. Das geht auch nicht nur, ich liebe auch Predigten, aber das geht nicht nur durch Predigten. Sondern wir brauchen ein verbindliches Miteinander, wo wir uns kennen und wo wir einander stärken können. Und ich wünsche mir, dass wir als Gemeinde das noch viel mehr werden. Ich will zum Schluss dir ein paar praktische Fragen stellen. Ja, was heißt das jetzt für dich? Ich habe so ein bisschen versucht, mein Herzensanliegen, meine Vision in dieser Sache mit euch zu teilen. Aber was machst du jetzt damit? Das ist das Entscheidende, where the rubber hits the road. Ja, was ist dein nächster Schritt? Das wollen wir üben, das zu fragen und auch Antworten zu finden natürlich. Die erste Frage, tatsächlich, bist du schon auf diesem Weg der Nachfolge? Folgst du Jesus nach? Nicht, die Frage ist übrigens nicht, hast du irgendwann mal ein Übergabegebet gesprochen? Das kann sein oder kann nicht sein, aber wenn du heute Jesus nicht folgst, ist das auch nicht viel wert. Bist du jetzt auf dem Weg mit Jesus? Das wäre die erste Frage. Und wenn die Antwort nein ist, wenn du ehrlich bist, wir machen jetzt nicht mit Handzeichen, ne? Aber dann kann heute der Tag sein, wo du neu dich oder zum allerersten Mal sagst, ja, ich will an diesem Jesus dran sein. Ich will mit ihm unterwegs sein. Ich will zu ihm gehören. Wenn du mit ihm auf dem Weg bist oder dich gerade auf den Weg machst, ist die nächste Frage, wer kann dir auf dem Weg helfen? Wer kann dich unterstützen? Wir brauchen einander. Als ich mit 16 Jahren Anfang mit Jesus gemacht habe, hat ein Schulfreund gleichzeitig auch sein Leben Jesus gegeben. Und wir haben uns dann ein bisschen so gegenseitig gejüngert, oder ich weiß nicht, wie das Verb funktioniert. Also wir hatten beide keine Ahnung und das haben wir dann miteinander geteilt. Das war schon ganz cool. Also vielleicht gibt es so einen Freund. Vielleicht kannst du eine Zweierschaft finden oder starten. Das heißt nicht, dass der eine schon das Genie ist und der andere keine Ahnung hat, sondern da kann man auch gemeinsam den Weg suchen. Oder vielleicht ist das jemand, ein Mentor, der dich begleitet. Vielleicht ist das in einem Hauskreis, in einer Kleingruppe, einfach ein Netz von Leuten, die dir auf die Sprünge helfen. Wir wollen solche Orte, solche Beziehungen schaffen. Und dann geht es aber weiter. Ja, dann gibt es manchmal Leute, die sind schon 20 Jahre mit Jesus unterwegs und sagen dann irgendwann, ich komme nicht mehr, ich kriege hier keine Nahrung, ich kriege hier nichts Neues, so, ich kenne das alles schon. Und die Frage, nicht erst nach 20 Jahren, ist, sondern eigentlich nach 3 Wochen oder nach 2 Wochen, ist, in wen investierst du? Wem hilfst du auf dem Weg? Und du musst dem nicht alle theologischen Fragen beantworten, die jemals ein Mensch hatte, aber du kannst ihm vielleicht beim nächsten Schritt helfen. Sagen, ja, stimmt, hatte ich gestern die Frage, ist noch ganz frisch, ich helfe dir dabei. Wer sind deine Jünger? Darf ich das mal so fragen? Klingt das komisch? Ist mir egal. Oder wenn du Mitarbeiter bist, wenn du in einem Dienst bist, wenn du Leiter bist, wen trainierst du? Nicht als Urlaubsvertretung, sondern dass wir weiter wachsen. Wen nimmst, hast du immer, ich wünsche mir, dass jeder Mitarbeiter immer jemand hat, der ihm über die Schulter guckt und irgendwann anfängt, selber zu machen. So wie der Timotheus. Paulus hat das gelebt. Wir denken immer, Paulus war so Kopf durch die Wand, irgendwie ein bisschen egomanisch oder so. Er hat immer im Team gearbeitet, um Leute zu trainieren. Und davon sehe ich schon viel bei uns, aber ich wünsche mir, dass das der Normalfall wird. Sie sagen, oh, da ist jemand, der hat ständig ein paar Leute, um die er sich kümmert, denen er hilft, Jesus zu folgen. Nein, dass das ist, was wir als Gemeinde tun. Dass jeder unterstützt wird, dass jeder andere zu Jüngern macht, dass jeder Leiter ja, Azubis trainiert sozusagen. Dass wir Ausbildungsbetrieb sind an allen Ecken. Und ich wünsche mir, dass wir da miteinander auf dem Weg sind. Und ich glaube, wenn wir in diese Bewegung kommen, dann entsteht wirklich Momentum, dann entsteht wirklich Bewegung. Eine wachsende, sich multiplizierende Bewegung von Jesus-Nachfolgern, die miteinander die Welt verändert. Und ich möchte gern mit euch dieses Jahr ja, weiterkommen auf diesem Weg. Und dass wir am Ende des Jahres nicht da stehen, wo wir jetzt stehen, sondern dass wir merken, ja, es hat sich was getan, wir sind nach vorne gegangen. Jesus sagt, folge mir nach. Und ich wünsche mir, dass wir gemeinsam auf diesem Weg sind. Amen.